Verantwortung in der Arbeit mit Menschen und in Entscheidungen über Menschen. Das sind heute zwei ganz wichtige Themen bei Niedersachsen Calling. Ich habe mich im Amtsgericht Bad Iburg mit der Direktorin des Gerichts, Susanne Kirchhoff, und mit der Rechtspflegerin Katrin Walter getroffen. Besonders über diesen Bereich der Rechtspflege habe ich wenig gewusst, aber im Gespräch umso mehr gelernt. Vor allem darüber, wie viel Verantwortung man in der Gerichtsbarkeit tragen kann, ohne Jura zu studieren. Ich bin Malte Schlumbohm, zu Gast bei Niedersachsen Calling heute, Susanne Kirchhoff und Katrin Walter vom Amtsgericht Bad Iburg.
Herzlich willkommen, Frau Kirchhoff, und herzlich willkommen, Frau Walter, hier bei Niedersachsen Calling.
Ja, hallo Herr Schlumbohm.
Ich war für verschiedene Radiosender als Journalist auch schon viel unterwegs, dann in verschiedenen Gerichten, und habe mich dann immer gefragt, Amtsgericht, Landgericht, Verwaltungsgericht, war für mich nicht so richtig ersichtlich, welches Gericht jetzt wofür zuständig ist. Strafrecht, das wusste ich, das ist, glaube ich, auch für viele Bürgerinnen und Bürger so ein großer Berührungspunkt eher mit dem Amtsgericht. Aber schauen wir mal darüber hinaus, für was ist das Amtsgericht denn noch so zuständig? Vielleicht Frau Walter.
Im Amtsgericht werden im Grunde Zivilstreitigkeiten verhandelt. Kann man ja sagen, mit der Wertgrenze bis 5.000 Euro, also alles, was über 5.000 ist, ist dann das Landgericht zuständig. Und ansonsten werden hier auch Familienverfahren abgehalten, Betreuungsverfahren. Die Grundbuchämter sind hier, die sind nicht beim Landgericht und auch nicht beim Oberlandesgericht. Die Handelsregister sind beim Amtsgericht. Nachlass ist definitiv Amtsgericht. Das Oberlandesgericht wäre wiederum für die Rechtsmittelverfahren zuständig. Also wenn ein Nachlassverfahren in einen Streit geht und eben ein Obergericht darüber entscheiden muss, dann landet das beim Oberlandesgericht. Aber ansonsten würde ich eigentlich tatsächlich sagen, dass die Hauptarbeit bei den Amtsgerichten passiert, auch wenn das vielleicht die anderen Gerichte nicht so gerne hören.
Das sind ja sehr viele Bereiche, da habe ich mich direkt gefragt. Wenn es so viele Bereiche sind, gibt es ja wahrscheinlich viele Fälle. Können Sie sich daran erinnern, dann vielleicht Frau Walter, Sie auch wieder, gab es da irgendwelche Fälle, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben sind?
Im Grunde liegt es ja bei mir daran, dass ich eigentlich hier im Amtsgericht nur zwei Sachgebiete hauptsächlich bearbeite. Das sind Grundbuch- und Nachlasssachen. Und dann kann ich natürlich nur für Nachlass sprechen. Und da sind definitiv eigentlich nicht unbedingt die Fälle, die einem im Kopf bleiben, sondern eben der Verkehr mit den Menschen, mit dem Publikum, die Gespräche, die man führt. Weil da letztlich an der Nachlasssache ja auch ein Schicksal hängt und einfach mal noch Einblicke in die Familienbereiche bekommt, die man so eigentlich gar nicht bekommen würde. Und die Gespräche, die sich eben, wie gesagt, entwickeln, die bleiben hängen. Nichtsdestotrotz gibt es so zwei, drei Verfahren. Also ich habe auch schon gehabt, dass ich einen Abschiedsbrief von einem Selbstmord in der Akte hatte, weil eben der Abschiedsbrief mit dem Testament verbunden worden ist. Das ist natürlich dann schon eine sehr, beachtliche Sache, also da kommt einem dann doch schon die Gänsehaut. Und was ich eben auch manchmal als sehr berührend empfinde, sind dann eben die Verfahren, wo dann die Kinder vor den Eltern versterben und dann die Eltern bei mir im Gericht sind, um dann den Antrag zu stellen. Oder eben natürlich mal ein Nachlass mit 35 Millionen. Also das habe ich hier auch schon gehabt. Das ist gerade, weil mir da die Frage einfällt, wozu die Amtsgerichte zuständig sind. Das ist schon ein Unterschied. Also Gerichtsverfahren werden hier bis 5.000 Euro abgehandelt. Aber in den Nachlasssachen oder in den Grundbuchsachen, die eben auch hier abgearbeitet werden, da haben wir teilweise Millionenbeträge, mit denen wir da handwerken.
Das ist sehr, sehr spannend und auch eine große Verantwortung, die Sie dann ja tragen. Frau Kirchhoff, können Sie sich auch an ähnliche Fälle, Verfahren erinnern?
Ja, auch mir sind einzelne Verfahren in Erinnerung geblieben. Also wenn ich mal so überlege, was ich so gemacht habe, dann habe ich tatsächlich mich in den letzten 20 Jahren mit ganz viel verschiedenen Sachen, auch juristisch komplexen Sachen beschäftigt. Indexmietverträge, Tankstellen, Dächer, Mangelbeseitigung in Mietwohnungen und so. Aber tatsächlich ist es mir dann so gegangen, wie auch Frau Walter, dass ich mir eigentlich wirklich in Erinnerung geblieben sind, immer Personen oder so besondere Begebenheiten halt einfach, die eben diese einzelnen juristischen Fälle dann zu was Besonderem gemacht haben. Ich hatte zum Beispiel mal einen Fall, da haben sich zwei Brüder um das Erbe der Mutter gestritten und die beiden waren ganz furchtbar zerstritten. Also die haben sich richtig gehasst. Das war irgendwie so, dass ich mich tatsächlich in dieser Verhandlung erschrocken habe, wie sich zwei Brüder so hassen konnten. Und dann haben die sich mit Vorwürfen überhäuft und bis zu dem Punkt hin, dass sie sich darüber gestritten haben, wer von ihnen früher, von ihrer Mutter, mehr Zucker auf das Brot bekommen hatte. Und irgendwie die Anwälte und wir haben uns alle angeguckt, haben dann unterbrochen, haben gesagt, also heute kommen wir hier nicht weiter. Und vor dem nächsten Termin hatte ich dann richtig Bauchschmerzen und habe gedacht, was mache ich denn mit denen? Und dann kamen die rein und hatten den Auseinandersetzungsvertrag, also die Idee, wie sie das Erbe aufteilen, quasi schon vorbereitet. Und dann war irgendwas passiert in der Zwischenzeit. Die Brüder waren zu dem Zeitpunkt damals schon über 70. Also dieser Streit um der Zucker auf dem Brot, der lag total lange zurück. Und sie haben sich dann vorm Gericht wohl noch darüber unterhalten, dass es ihnen doch irgendwie unangenehm war, sich vor einer Richterin, die zum Streitzeitpunkt noch gar nicht geboren war, darüber auseinanderzusetzen. Und darüber sind sie wieder ins Gespräch gekommen. Und auf einmal hatte ich ganz wie ausgewechselt da zwei Herren vor mir, die irgendwie humorvoll waren, wieder miteinander reden konnten. Das war schon sehr beeindruckend.
Das ist dann ja gar nicht so richtig abzusehen, was jemanden an dem Arbeitstag dann so richtig erwartet. Trotzdem die Frage, welche Herausforderungen oder welche Problematiken sind das, die Sie im tagtäglichen Arbeitsleben so vor sich haben?
Also wir haben ja hier beim Amtsgericht wirklich viele verschiedene Fälle, aber auch einfach viele Fälle in dem Sinne, dass wir eine große Anzahl von Verfahren haben. Also wir hatten beispielsweise im letzten Jahr sind hier 640 Zivilsachen eingegangen, 530 Familiensachen, über 700 Strafverfahren. Wir haben knapp 1300 Betreuungen. Das sind jetzt mal die Richteraufgaben. Und wir haben tatsächlich hier 7 Richterköpfe. Und wenn man jetzt mal ganz genau rechnet, weil wir nicht alle 100% arbeiten, dann sind wir so 6 Richter. Das heißt, wir haben nicht nur viele unterschiedliche Verfahren, sondern auch einfach eine große Menge an Verfahren. Und da muss man natürlich tatsächlich routiniert arbeiten, aber auch ein Zeitmanagement haben. Aber, und das finde ich, ist jetzt tatsächlich die Herausforderung, man muss immer im Blick behalten, dass hinter jeder Akte sich ja Menschen verbirgen. Dass also tatsächlich die Menschen es sind, um die es geht, die Menschen es sind, die sich hier streiten. Und ich finde es ganz wichtig, dass all diese Menschen auch einen Anspruch darauf haben, dass sie verstehen, wie das hier abläuft. Und das, finde ich, ist die größte Herausforderung, dass ich tatsächlich immer hier den Menschen das gut und transparent darstellen kann, also diese juristische Übersetzungsarbeit, dass die das Verfahren verstehen. Es gibt Forschungen, die belegen, dass Parteien Entscheidungen immer dann akzeptieren, wenn sie das Verfahren als transparent und gerecht empfinden. Also dieser Verfahrensgerechtigkeit kommt eine viel größere Bedeutung zu als der Verteilungsgerechtigkeit, also dem Ergebnis später. Und darum finde ich, ist das tatsächlich eine Riesenherausforderung, so tagtäglich im Blick zu behalten, dass Leute hier, Menschen hier sitzen, die verstehen müssen, um was es geht.
Uns hören wahrscheinlich ja gerade Menschen zu, die sich für das Amtsgericht interessieren und die auch so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen mal haben wollen, die auch wissen möchten, wer steht dahinter, wer sind die Menschen, die da arbeiten, abgesehen natürlich von Richterinnen und Richtern, weil ich glaube, das ist den meisten Leuten von vornherein klar. Aber können Sie mir das nochmal sagen, wer arbeitet denn hier mal abgesehen von diesen RichterInnen, Frau Walter?
Also im Grunde arbeiten hier Wachtmeister, die letztlich den Einlass kontrollieren, ob eben Leute hier reinkommen und auch keine Waffen bitte schön bei sich führen. Man merkt ja schon auch an der Hand der Medien, dass die Gewaltbereitschaft der Leute zunimmt und auch irgendwie die Hemmschwelle geringer ist, sodass eben dieser Sicherheitsaspekt auch immer mehr an Bedeutung gewinnt. Dann haben wir bei uns die Serviceeinheiten, die eigentlich die erste Anlaufstelle für das Publikum sind, die im Grunde die Telefonate entgegennehmen, die ersten Gespräche führen, Post zuordnen, den Akten zuordnen und im Grunde dann auch die Verfügungen der Richter und Rechtspfleger abarbeiten, also dann die Post wieder rausschicken. Also die im Grunde die Kommunikation mit der Außenwelt führen, könnte man ja fast so sagen. Dann gibt es die Rechtspfleger. Das sind auch 7 Köpfe bei uns, auch mit unterschiedlichen Arbeitskraftanteilen. Aber ich glaube, am Ende kommen wir auch auf 6, irgendwas. Und dann, wie Frau Kirchhoff ja eben sagte, 7 Richter. Und dann gibt es noch die Gerichtsvollzieher, die bei den Amtsgerichten tätig sind, die dann eben im Außenbezirk arbeiten und im Grunde die Vollstreckung vornehmen.
Heute wollen wir uns ja besonders diesen Bereich Rechtspflege mal anschauen. Für viele, glaube ich, einfach bisher ein weißes Blatt Papier. So war es für mich eben auch vorher. Aber Frau Walter, Sie sind Rechtspflegerin. Können Sie mir noch mal sagen, was so Ihre Aufgaben sind, was Sie hier in Ihrer Arbeit täglich machen?
Tja, ich weiß ja nicht, wie lange das Podcast oder der Podcast hier gehen darf. Also
wir können mal anfangen und dann gucken
ja,
wir.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist tatsächlich immer sehr putzig, wenn ich jemanden kennenlerne und dann eben sage, ich bin Rechtspflegerin und die mich dann fragen, was ist das, was machen die dann? Also ich kann das selten mit einem Satz beantworten, weil das eben nicht so ein typischer Beruf ist. Im Grunde ist es so, habe ich überlegt, vielleicht erstmal, wo kommt überhaupt der Rechtspfleger her? Also letztlich ist es so, den gibt es schon seit 1530 und ursprünglich ist er mal als Gerichtsschreiber bezeichnet worden, also im Grunde immer schon am Gericht tätig. Und letztlich die Aufgaben des Rechtspflegers bestehen aus ehemals richterlichen Aufgaben. Deswegen also gab es eigentlich schon immer die Parallelität zwischen Richter und Rechtspfleger. Und das Problem ist nur, dass in der Außenwelt eigentlich nur die Richter, Anwälte und Notare, halt so wie Sie ja auch sagen, bekannt sind, was eigentlich überhaupt nicht nachvollziehbar ist, finde ich, weil letztlich jeder, der mit dem Amtsgericht zu tun hat, eigentlich auf dem Rechtspfleger treffen müsste. Das geht im Grunde schon los mit der Rechtsantragstelle, weil wir sind im Grunde auch in der Rechtsantragstelle. Das heißt, wenn also jemand kommt und ein Anliegen an uns hat, kann er sich an die Rechtsantragstelle wenden. Dort werden im Grunde von den Rechtssuchenden durch die Rechtspflege Anträge und Klagen entgegengenommen. Wir helfen bei der Protokollierung oder bei der Formulierung dieser Anträge. Und wir Rechtspfleger nehmen sogar Beurkundung wahr. Wir Rechtspfleger sind beim Amtsgericht für die Eröffnung und Bekanntgabe von Testamenten zuständig und nicht wie der Notar, das häufig in den Medien, so wurde das ja häufig in den Medien dargestellt. Ich habe das mal in einem Film gesehen, wie dann die Beteiligten bei einem Notar stehen, der in seinem Büro da das Testament eröffnet und dann habe ich schon fast den Fernseher ausgemacht, weil ich dachte, das stimmt ja nicht, das ist einfach nicht so. Dann stellen wir eben auch die Erbscheine aus, mit denen können sich dann die Erben gegenüber Banken und Behörden ausweisen. Ich glaube, wenn ich sage, wir machen die Konten dicht, dann kann jeder auf die Schnelle was damit anfangen. Wobei ich hier eigentlich die Zwangsvollstreckungsabteilung meine. Und insbesondere das Thema Kontopfändung. Also wir erlassen im Grunde die Pfändungsbeschlüsse, die dann auf Antrag eines Gläubigers hier gestellt oder beantragt werden. Bin aber noch nicht fertig.
Ja, ich merke schon. Das ist, wie Sie es angekündigt haben, sehr, sehr, sehr großes Feld.
Genau, wir führen im Grunde das Grundbuch, das hatte ich ja eingangs schon erwähnt, als Aufgabe des Amtsgerichts. Da kann sich eigentlich fast gar keiner was drunter vorstellen. Aber letztlich ist es so, jedes Grundstück, was hier in Deutschland existiert, ist halt registriert. Es gibt eine Eigentümerkartei dazu, die führen wir und wenn eben die Eigentumsverhältnisse sich ändern, sei es durch Tod, Verkauf oder Übertragung von Eltern auf Kindern, dann führen wir die Eintragung in den Grundbüchern durch und wir sichern durch unsere Eintragung die Kredite in Form von Grundschulden ab. Und meistens ist es so, dass dann auch wiederum Kontakt zu uns aufgenommen wird, wenn nämlich die Bank nicht auszahlt. Dann rufen die Kreditnehmer an und sagen eben, ne, bitte tragen Sie schnell die Grundschuld ein, wir müssen bauen oder wir wollen Baukosten bezahlen, wir brauchen das Geld. Und die Bank sagt eben, die zahlt nicht aus, bevor die Eintragung nicht erfolgt ist. Dann führen die Rechtspfleger auch eigentlich mehr oder weniger die Handelsregister. Da gibt es tatsächlich noch Teilbereiche, die dem Richter übertragen sind, aber ganz viele Sachen werden vom Rechtspfleger wahrgenommen. Also Eintragungen zur Anmeldung von Firmen werden durch die Rechtspfleger bearbeitet. Wir sind tätig in der Betreuungs- und in der Familienabteilung. Dann sind wir tätig für die Strafvollstreckung bei den Staatsanwaltschaften. Also wir laden zum Strafantritt und vollstrecken unter anderem Geldforderungen. Wir sind aber auch in der Führungsebene der Amts-, Land- und Oberlandesgerichte zu finden, nehmen dort also Verwaltungstätigkeiten wahr und arbeiten in der Zivilabteilung und dem Insolvenzgericht. So, und ich glaube, jetzt habe ich alles und hoffe natürlich jetzt keinen Kollegen und keine Kollegin vergessen zu haben.
Ich glaube, Sie haben die alle aufgegriffen. Die haben wir alle mitgenommen heute. Aber da merkt man ja schon, es ist unglaublich umfassend. Und Sie müssen auch dann ja dementsprechend wahnsinnig viel Wissen mitbringen. Ich glaube, für viele Interessierte jetzt, die vielleicht diesen Podcast gerade hören, denken, Rechtspflege, das könnte für mich ein interessanter Bereich sein. Ist dann ja auch spannend. Brauche ich dafür eigentlich das Jurastudium? Weil ich glaube, das ist auch noch so ein bisschen im Hinterkopf. Naja, wenn ich irgendwas mit Recht machen möchte, dann muss ich unbedingt Jura studieren. Ist das auch in der Rechtspflege so, Frau Walter?
Ich würde jetzt mal Jein sagen. Also letztlich ist es eine Art Jurastudium, aber das Studium findet nicht an einer Universität statt, sondern einer Fachhochschule. Es gibt insgesamt 8 Fachhochschulen in Deutschland, habe ich herausgefunden. Die für Niedersachsen ist in Hildesheim. Letztlich muss man sich bei einem Oberlandesgericht bewerben. Und dann wird man, nachdem man das Bewerbungsverfahren durchlaufen hat und die Zusage bekommt, wird man eigentlich auch schon in den Beamtendienst eingestellt. Man ist dann Beamter auf Widerruf. Man bekommt auch schon Gehalt. Das ist definitiv komplett anders als beim Jurastudium. Die Studienzeit ist in Praxis- und in Theorieabschnitte eingeteilt. Und das sehe ich auch eindeutig als Vorteil zum Jurastudium, weil man eigentlich sofort anwendet, was man vorher erlernt hat. Während so ein Jurastudium ja eine relativ lange theoretische Zeit hat und dann kommt irgendwann die Praxis und dann stellt man vielleicht fest, dass man ein wunderbarer Theoretiker ist, aber dann eben die Arbeit mit den Menschen vielleicht Probleme bereitet. Und das ist in der Rechtspflege halt viel, viel schneller. Also man kann sofort anwenden und merken, ist es was für mich oder ist es nichts für mich.
Was heißt das konkret, das Anwenden? Weil das hatte ich in ganz vielen Interviews mit Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern gehört, dass sie gesagt haben, super, wir als junge Menschen, teilweise dann 19, 20 Jahre alt, können schon wahnsinnig viel umsetzen. Aber wo wird das konkret greifbar, dieses praxisnahe? Also was heißt das?
Wir haben jetzt ganz aktuell hier zwei Rechtspflegeanwärterinnen hier im Gericht. Die haben, glaube ich, gerade ihre zweite Praxisphase jetzt hier beendet. Und die kommen natürlich mit dem theoretischen Wissen zum Grundbuchrecht zum Beispiel dann von der Fachhochschule in Hildesheim hier an. Und dann bekommen die schlicht einfach Akten von uns zur Bearbeitung. Die bearbeiten sie auch erstmal eigenständig. Und dann sehe ich sie immer beispielsweise mit Frau Walter dann da sitzen und dann sprechen die natürlich jede Akte ganz detailliert durch. Und es guckt also immer noch mal jemand drüber. Also praktisch anwenden bedeutet dann, man ist nicht auf sich alleine gestellt, man bearbeitet aber hier reale Fälle, aber immer schön in Begleitung und so ein Mentoring im Prinzip.
Ich wollte gerade sagen, bei uns ist es tatsächlich so, speziell jetzt auch auf Nachlass bezogen, die werden dann auch, also die gucken sich 3-4 Termine an und müssen dann die auch selber machen. Also dass die letztlich, wenn sie dann das Studium abgeschlossen haben, eigentlich sofort in den Beruf einsteigen können. Mit Zwangsversteigerung ist das ähnlich. Die gucken sich 2-3 Zwangsversteigerungen an und müssen die dann auch selber machen. Klar ist der Rechtspfleger immer dabei. Aber die sollen dann eben auch den Termin vorbereiten, die Versteigerung durchführen und am Ende dann eben auch den Zuschlag erteilen. Dann eben natürlich die Beschlüsse vorbereiten und die so vorbereiten, dass ich sie bestenfalls einfach nur unterschreiben muss.
Also es ist tatsächlich eben eine Ausbildung in der Praxis und das ist tatsächlich ist auch der Unterschied zum Jurastudium. Wir studieren, also wir Volljuristen studieren ja erstmal an der Universität, es ist ein Universitätsstudium und machen dann das erste Staatsexamen und machen dann das Referendariat und gehen dann erst in die Praxis und schließen dann sozusagen unsere Praxiserfahrung, die Praxisausbildung an und machen dann das zweite Staatsexamen. Und beim Rechtspflegestudium ist das eben quasi so unterbrochen. Also man studiert eine Zeit lang, geht in die Praxis, studiert wieder, geht wieder in die Praxis, schreibt die Diplomarbeit und dann wechselt sich das eben mehr ab.
Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, wie das duale Studium etwa aufgebaut ist, was so die Eckdaten sind, auch wie viel Geld man da bekommen kann. Aber trotzdem würde ich von Ihnen, Sie kommen jetzt aus der Praxis, gerne nochmal hören, was sollte man denn vielleicht charakterlich dafür mitbringen, Frau Kirchhoff?
Dann kann ich natürlich einfach nur mal sagen, wie ich mir meine Rechtspfleger hier wünsche. Also Sie müssen unbedingt entschlussfreudig sein und dürfen sich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Frau Walter hat ja eben aufgezählt, diese ganzen vielen Aufgaben, die Rechtspfleger zu bearbeiten haben. Und da sind ja im Prinzip eigentlich durchgehend Situationen dabei, wo hier Menschen ins Gericht kommen, die sich in irgendwie emotionalen Stresssituationen, Ausnahmesituationen befinden. Und dann ist es natürlich wirklich wichtig, dass man eben auf diese Personen empathisch zugehen kann und andererseits aber natürlich auch die Ruhe bewahren muss, weil man ja selber auch für das Verfahren verantwortlich ist und gucken muss, dass man seine eigene Aufgabe ordentlich erledigt, weil letztendlich ist es ja alles staatliches Handeln, was die Rechtspfleger dann hier durchführen und auch zu verantworten haben.
Frau Walter, jetzt würde ich von Ihnen gerne wissen, warum haben Sie sich denn für diesen Beruf dann Rechtspflege entschieden?
Also bei mir war es tatsächlich auch eher Zufall, weil, welche Überraschung, auch mir war der Beruf am Anfang nicht so bekannt. Ich habe eigentlich erst was ganz anderes gemacht, Rechtsanwaltsfachangestellte gelernt. Letztlich war das ja dann schon Richtung Gericht oder Recht und bin dann eben auch mit Rechtspflegern in Kontakt gekommen. Aber im Grunde war es tatsächlich dann auch eine Freundin, die Rechtswegerin war und die sagte einfach, nee, mach mal weiter, bewirb dich. Und das habe ich dann einfach gemacht, das hat geklappt und ich muss ehrlich sagen, das ist ein Schritt, den ich nie bereut habe und ich finde, das ist der beste Beruf, den man machen kann.
Frau Kirchhoff, Sie sind keine Rechtspflegerin, trotzdem würde ich gerne von Ihnen wissen, warum haben Sie sich denn für Ihren Beruf entschieden?
Weil auch ich finde, dass ich den besten Beruf habe, den man sich so aussuchen kann. Ich bin Richterin und das ist und war tatsächlich immer mein Traumberuf. Ich lerne einfach hier jeden Tag ganz viele verschiedene Menschen kennen. Ich lerne kennen, welche Wünsche, welche Anliegen sie haben. Ich darf mich tatsächlich mit ganz vielen verschiedenen Themen beschäftigen. Also ob es die Frage ist, wie Strohballen richtig gelagert werden müssen oder aber auch tatsächlich, welche Nebenwirkungen zum Beispiel Impfungen haben. All das sind ja immer Fragen, die dann irgendwo eine Rolle spielen in solchen Prozessen. Und tatsächlich finde ich ganz besonders toll, dass die Richterin hier am Amtsgericht zu sein, weil wir haben hier tatsächlich immer, bisschen pathetisch gesprochen, vielleicht das pralle Leben. Wir haben hier immer Fälle, die ja im Prinzip das widerspiegeln, was auch draußen in der Gesellschaft gerade eine Rolle spielt. Also beispielsweise jetzt während des Lockdowns sind ganz viele Leute wandern gegangen, Mountainbiken gegangen und dadurch sind natürlich Konflikte entstanden. Grundstücksbesitzer sind hergegangen, haben ihre privaten Waldwege gesperrt. Mountainbiker konnten da nicht mehr runterbrettern und schwupp hatten wir hier entsprechende Klagen anhängig. Oder auch unsere Familienrichter mussten darüber entscheiden, wird ein Kind geimpft, wird ein Kind nicht geimpft, wenn die Eltern sich da nicht einigen konnten. Also das sind immer Sachen, die direkt gerade auch wirklich viele Leute bewegen, die kommen dann irgendwie auch bei uns an. Und das finde ich halt immer sehr, sehr spannend. Natürlich ist es nicht nur der Inhalt, sondern es ist auch einfach meine Funktion. Richterinnen und Richter sind nach dem Grundgesetz persönlich und sachlich unabhängig. Das heißt, ich unterliege mit meinen Entscheidungen tatsächlich keinerlei Weisungen. Ich bin an keine höhere Firmenpolitik irgendwie gebunden, sondern tatsächlich nur an Recht und Gesetz. Und das ist einfach eine Freiheit, die ich sehr, sehr schätze.
Was ich bei Ihnen beiden immer wieder jetzt rausgehört habe, deswegen ist es mehr die Frage pro forma. Sie arbeiten mit Menschen und Sie arbeiten gerne mit den Menschen. Trotzdem, arbeiten Sie mit mehr Menschen oder mit mehr Akten zusammen, Frau Walter?
Also würde man mein Büro sehen, würde man wahrscheinlich sagen mit mehr Akten. Letztlich ist es ja so, was ich eingangs schon erwähnte, jeder Antrag leitet ein Verfahren ein oder eine Entscheidung ein. Aber im Grunde könnte man ja fast sagen, hinter jedem Antrag stehen ja locker 4 bis 5 Personen. Und von daher wird es dann am Ende auch auf mehr Menschen hinauslaufen, weil wir ja auch die Entscheidung für Menschen von Menschen treffen, die da direkt betroffen sind. Von daher glaube ich, so ganz einfach ist die Frage nicht zu beantworten. Vielleicht 50-50.
Müssen wir nochmal genau nachzählen. Aber das, darauf kommt es dann ja auch nicht.
Es gibt einfach ja auch unterschiedliche Tage. Also an den Tagen, wo ich zum Beispiel Anhörungen habe, in Betreuungssachen Anhörungstermine habe, habe ich im Prinzip jede Akte, die ich mitnehme, die ich zu einem Termin mitnehme, da verbirgt sich direkt eine Person, die mir dann auch gegenüber sitzt. Und dann habe ich Bürotage hier, da treffe ich natürlich nicht immer nur die Personen, sondern da habe ich dann tatsächlich rein faktisch mehr Akten in der Hand. Aber auch dann genau das, was Frau Walter eben gesagt hat, hinter jeder Akte mindestens ein Mensch.
Wenn wir darüber sprechen, dass hinter jeder Akte ein Mensch ist, da sagen Sie ja auch schon selbst, daher kommt diese riesige Verantwortung. Sie treffen Entscheidungen ja auch über Menschen, also Sie übernehmen da im Grunde auch die Verantwortung, dann zu entscheiden, wie es mit diesen Menschen weitergeht. Sind Sie sich der Verantwortung da täglich bewusst oder geht das manchmal auch ein bisschen unter, Frau Kirchhoff?
Ja, ich bin mir der Verantwortung täglich und immer bewusst und im Prinzip wirklich mit jeder Akte, die ich aufschlage. Weil Sie haben eben formuliert, im Grunde genommen entscheiden wir auch über Menschen. Wir entscheiden über Menschen. Da ist oft kein Filter dazwischen.
Und bei Ihnen, Frau Walter, wenn da die Akte liegt und man eben nicht diesen Menschen vor sich hat, das ist trotzdem noch im Bewusstsein?
Definitiv, weil alleine, was ich eben schon sagte, wenn ich einen Nachlass habe und über 35 Millionen und ich den Erbschein erteilen soll, dann weiß ich ja auch, welche Verantwortung dahinter steckt. Im Grunde mit der Erteilung des Erbscheins weiß ich, dass ich jemandem das Recht gebe, über den Nachlass zu verfügen. Und wenn ich eben den Erbschein falsch erteilen würde oder eben einer falschen Person ausweisen würde, das hätte ja uns Konsequenzen in unbeschreibbarer Höhe, also oder unvergleichbarer Höhe. Von daher ist mir die Tragweite meiner Entscheidung immer bewusst. Oder genauso Grundbesitz, ne? Wenn ich da den falschen Eigentümer eintrage, dann ist das Grundstück weg. Also das sind Entscheidungen, die ich auch nicht rückgängig machen kann.
Im Radio sprechen wir immer davon, oder insgesamt im Medienbereich sagt man dann, es ist keine OP am offenen Herzen. Also wir tragen nicht die große Verantwortung, wenn mal eine Show, wenn mal ein Podcast oder ein Radiointerview daneben geht, dann ist es nicht so das riesige Problem bei uns. Und ich bin da immer ganz dankbar drüber. Jetzt würde ich von Ihnen trotzdem gerne noch mal wissen, jetzt sagen wir mal das erste Mal, dass Sie eine Verfügung unterschrieben haben, oder jetzt haben Sie einige Fälle auch schon genannt. Können Sie sich dran erinnern, wie das erste Mal war, da so eine wichtige Entscheidung zu treffen?
Da kann ich mich sehr gut dran erinnern, weil es mir fast immer noch jeden Tag so geht. Jetzt mit weniger Herzklopfen, klar. Aber bei dem ersten Mal meine eigene Unterschrift unter einem Beschluss oder unter den Erbschein zu setzen. Also ich muss sagen, da habe ich echt lange überlegt, dreimal die Akte nochmal angeguckt, am besten nochmal zum Kollegen gelaufen. Ist das wirklich so sicher? Habe ich irgendwas übersehen? Ich meine, das kann ich natürlich jetzt nicht mehr machen, aber am Anfang war das wirklich so. Also es hat mich Überwindung gekostet, den Namen darunter zu setzen.
Frau Kirchhoff, Sie haben genickt, bei Ihnen genauso?
Ja, tatsächlich. Also ich musste überhaupt nicht überlegen, als Sie gerade nach meinem ersten Urteil gefragt haben. Ich weiß es tatsächlich noch ganz genau. Es war das erste Urteil, was ich als Einzelrichterin damals am Landgericht in Oldenburg gefällt habe, unterschrieben habe. Und dann, wir Richter verkünden das dann ja. Und es ging um eine grüne Dachpappe, wo die Parteien sich drum stritten, ob das Grün tatsächlich das bestellte Grün war oder nicht. Und ja, ich weiß, wie ich mit dieser Akte in den Sitzungssaal gegangen bin und dann das Urteil verkündet habe. Ich kann mich genau erinnern.
Und war es das bestellte Grün?
Ja, tatsächlich. Also nach meiner Meinung nach war es das bestellte Grün. Und es war... Die Entscheidung ging dann dahin, es war kein Mangel dieser Dachpappen. Und ich weiß sogar noch, weil ich da nämlich da immer noch nachgefragt habe, dass das Oberlandesgericht das Urteil auch so bestätigt hat. Weil es war wirklich so, ich habe immer noch danach gefragt, was da rausgekommen ist tatsächlich, weil mich das auch im Nachklapp immer noch so beschäftigt hat.
Das glaube ich, dass gerade wenn man dann anfängt, das hängt dann ja immer nach. Und dann ist es ja aber auch gut, die Bestätigung zu bekommen. Aber vielleicht gehen wir mal den Schritt weiter. Gab es ein Urteil oder gab es mal eine Entscheidung, die Ihnen besonders schwer gefallen ist in Ihrer Arbeit?
Ich kann mich nicht an ein konkretes Urteil erinnern, was mir jetzt besonders schwer gefallen ist, sondern es ist mehr so, dass es Verfahren gibt, wo ich mit der Entscheidungsform Urteil bei der Entscheidungsform Urteil häufig denke, dass es den Parteien nicht wirklich so sehr weiterhilft. Beispielsweise, wenn Nachbarn sich streiten und ich schon ahne, dass ich natürlich ein richtiges Urteil jetzt getroffen habe. Also der Baum muss jetzt beispielsweise zurückgeschnitten werden, auf jeden Fall. Aber man sieht schon, dass die Parteien immer noch miteinander streiten und man ahnt es und die Erfahrung bestätigt dann auch häufig, dass ich 2-3 Monate später die nächste Nachbarschaftsklage auf dem Tisch habe. Das sind Sachen, wo ich immer mir sicher bin, ich habe ein richtiges Urteil gefällt, aber den Streit konnte ich nicht beenden.
Frau Walter, Sie könnten dazu auch noch was sagen. Wie war das bei Ihnen? Gab es da mal was?
Im Grunde geht es eher darum, dass man sagen kann, man musste eine Entscheidung fällen, die man nicht für die richtige hielt, aber das Gesetz hat halt nichts anderes zugelassen. Das betrifft im Grunde, wenn wir unwirksame Testamente haben. Wenn also zum Beispiel jemand nicht mehr in der Lage ist, ein Testament zu schreiben, dann die Nachbarin zum Beispiel dazu holt und dann sagt, hier komm, schreib mal auf, ich möchte, dass das und das nach meinem Tod eintritt. Aber das Testament ist eben per Gesetzeswegen unwirksam, weil es muss eigenhändig gehen und unterschrieben werden. Und das ist manchmal schon eine Lösung, die einen nicht ganz befriedigt, sagen wir es mal so, weil man weiß von der Freundin, ne, die im Grunde ja dann vielleicht den Antrag auch stellt, dass das eben der Wille des jetzt Verstorbenen ist, aber nichtsdestotrotz ist es unwirksam errichtet worden. Oder was wir eben auch manchmal haben, das sind dann eher so die Schicksale, die dahinter stehen, wenn eben nicht verheiratete Paare eben zusammenleben, alles gut, keinen Anlass sehen, ein Testament zu errichten und dann stirbt eben jemand. Und dann, wenn dann eine Immobilie zum Nachlass gehört und wenn man dann feststellt, dass eben der Lebensgefährte, mit dem man nicht verheiratet war, dann eben nicht Erbe geworden ist und dann man sich eben auch überlegt, was hängt da für ein Schicksal hinter. Im Zweifel erben dann jetzt die Geschwister des Verstorbenen und wollen dann ja vielleicht auch ausbezahlt werden oder Ähnliches und damit kann man ja eigentlich ja so ein ganzes Familienleben oder so eine Existenz ja eigentlich auch ja, kaputt machen, ist jetzt die Frage, ob das das richtige Wort ist, aber trifft im Grunde den Kern, dass es eine Lösung ist, die eigentlich unzufrieden macht, aber die im Grunde eben dem Gesetz entspricht und nicht zu ändern ist.
Das sind ja schwere Entscheidungen, die vielleicht auch nicht jeder, jede, jeden Tag dann treffen möchte. Trotzdem würde ich von Ihnen beiden so in Richtung des Podcast-Endes nochmal hören. Warum arbeiten Sie, Frau Walter, denn für die, um so pathetisch zu formulieren, Gerechtigkeit?
Weil ich eigentlich möchte, dass alle gleich behandelt werden, dass es im Grunde nicht darauf ankommt, ob nun jemand Geld hat, ob er schlau ist, ob er berühmt ist, ob er, ich weiß nicht, gut argumentieren kann oder auch nicht. Das war jetzt eben auch Thema Kontofendung oder nicht. Es soll gerecht zugehen und hat ja immer mal jemand einen Grund, weshalb er eben nicht zahlen kann oder welche Schicksale da auch immer hinterstehen. Und von daher finde ich eben, ist es wichtig, dann eben, wie gesagt, gerecht zu sein. Und das habe ich das Gefühl, das bin ich. Und das befriedigt mich dann auch, wenn ich dann nach Hause fahre und eben das Gefühl habe, was Gutes getan zu haben.
Frau Kirchhoff, ist das bei Ihnen genauso?
Ja, also als Richterin arbeite ich natürlich auch, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Alles andere wäre jetzt, glaube ich, würde mir auch keiner abnehmen. Aber natürlich, für die Gerechtigkeit arbeiten zu können, das ist schon ein großes Privileg. Ich finde, Gerechtigkeit ist so eine der Grundnormen unserer Gesellschaft, unseres Zusammenlebens. Und Vertrauen in ein gerechtes Miteinander ist einfach unbedingt notwendig, um die Gesellschaft zusammenzuhalten, um eben Hass und Neid und Aggressionen in Schach zu halten.
Vorhin haben Sie das Thema Transparenz angesprochen und jetzt kommen wir wieder zum Ende des Podcasts nochmal auf das Thema zurück. Mir ist nämlich aufgefallen, dass Sie aus meiner Sicht wirklich fantastische Social-Media-Kanäle haben. Also man kann sehr, sehr viel darüber erfahren, kriegt so ein bisschen die Einblicke. Und sieht, dass auch Menschen beim Amtsgericht arbeiten. Warum wird in diesem Bereich da so viel Arbeit gesteckt? Also es sieht für mich von außen nach viel Arbeit aus.
Ja, tatsächlich, es ist auch viel Arbeit, kann ich sagen. Aber ich finde, es ist gut investierte Arbeit, weil ich bei Terminen, bei Veranstaltungen immer wieder festgestellt habe, dass viele Leute mich auf meine Tätigkeit ansprechen oder auch auf die Tätigkeit zum Beispiel von Frau Walter, von den anderen Kolleginnen und Kollegen hier. Die sind neugierig, die wollen viel wissen, die interessieren sich auch für uns, aber gleichzeitig bestehen immer noch Berührungsängste, Unsicherheiten, ins Gericht geht man nicht so gerne und viele wissen zum Beispiel aber gar nicht, dass man einfach hier auch mal reinkommen kann. Also wir sind ja öffentliches Gebäude nicht nur, sondern wir verhandeln auch öffentlich, das heißt jeder kann kommen, jeder kann sich in eine Verhandlung setzen, kann sich das grundsätzlich mal angucken. Diese Öffentlichkeit finde ich für den Rechtsstaat als solches und für die Justiz ganz wichtig. Und zu so einer Öffentlichkeit, finde ich, gehört heutzutage einfach auch, auf Social Media präsent zu sein. Das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube auch tatsächlich, dass es ganz wichtig ist, dass Menschen und Bürgerinnen und Bürger sich heute auch wirklich bewusst für den Rechtsstaat einsetzen. Also der wird gerade so an vielen Ecken und Enden doch schon angegriffen. Und ich glaube wirklich, das machen sie nur, wenn sie informiert sind und wenn sie auch wissen, wie so ein Rechtsstaat funktioniert. Wir können einfach Social Media nicht denjenigen überlassen, die es nutzen, um Hass und Hetze zu verbreiten.
Ich finde, es transportiert sich bei Ihnen auf den Kanälen ganz gut. Vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer. Wo genau muss ich folgen?
Also wir sind tatsächlich vertreten bei Twitter und bei Instagram. Also gerne bei Instagram unter AG Bad Iburg für Justizalltag live und in Farbe.
Kann ich auch auf jeden Fall sehr empfehlen. Vielen Dank Ihnen beiden.
Danke Ihnen.